Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir sind wieder zurück im gewohnten Environment, würde ich sagen. Deswegen ist auch die Tonqualität im Vergleich zur vergangenen Woche wieder besser, wie gewohnt. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und melde mich aus Wien. Und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 ist auch dabei, diesmal wieder aus Rosenheim. Ich grüße dich, Tobias.
So ist es, nicht mehr aus Cortina. Deswegen gewohntes Setup, du hast es gesagt. Sorry, liebe Leute, dass die Qualität nicht so gut war letzte Woche, aber mei. Kommt ab und zu vor, der Lukas und ich sind auf Reisen und jo, fürs WLAN sind wir dann nicht verantwortlich, aber jetzt sollte wieder alles passen. Also, wenn das ab und an passiert, seht es uns nach.
Hast du es lustig gehabt mit dem Hackl-Schorsch?
Es war gemütlich. Ich war im Mannschaftshotel der Rodler. Da war ein Treiben, unglaublich. Da waren nämlich nicht nur die Österreicher. Da waren die Italiener, die Schweden und noch viele weitere Nationen. Mhm. Cooles Gespräch, 2 Stunden geredet. Und in die Rodelbahn in Innsbruck. Das hat ihn schon richtig aufgewühlt, hat man gemerkt. Also wer es nicht mitbekommen hat, aber die wurde für knapp 30 Millionen Euro umgebaut und hat sich jetzt herausgestellt, dass am Ende nur die Bobfahrer dort fahren können, weil es für die Rodelfahrer und für die Skeletonis echt zu gefährlich ist. Und er hat es schon gesagt, also ey, man muss gerade heutzutage echt aufpassen, wie man mit Geldern umgeht, weil die Haushaltslagen sind überall knapp und hat explizit die Leute in Cortina gelobt, die in 1,5 Jahren eine neue Bahn hinstellen. Und in Innsbruck Eagles wird im Endeffekt 30 Millionen in den Sand gesetzt. Am Königssee geht seit 5 Jahren nichts voran. Da ist ja damals die Bahn im Startbereich abgetragen worden. Da geht seit 5 Jahren, machen die da rum mit Kleinigkeiten und Bürokratie hier und da. Er hat gesagt, Leute, wir müssen echt aufpassen, weil das natürlich die aktuelle Generation das nicht gefährdet. Aber man muss im Sport pragmatischere und schnellere Lösungen finden. Sonst setzt man gerade in so einem Fall halt auch die künftigen Generationen aufs Spiel. Die suchen sich dann einfach was anderes. Weil wenn ein Kind sagt, ich will rodeln, aber dann heißt es, na, nach Innsbruck, das geht jetzt gerade nicht. Du musst jetzt jedes Mal zum Training nach St. Moritz fahren. Dann sagen die Eltern, ja, dann wird er kein Rodler. So, also da müssen alle Sportarten ein bisschen aufpassen, ein bisschen sensibel sein. Und ja, war dann anschließend in Cortina noch unterwegs. Ist schon eine krasse Stadt. Ich weiß nicht, ob du mal da warst. Ich war zum ersten Mal in Cortina selber.
Im Sommer war ich mal auf Radurlaub dort, ja.
Ja, es ist schon echt schön, gell? Also Wahnsinn und unglaublich winterlich. Und ja, ist noch recht viel Baustelle. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, hier ist gar nichts in Sachen Olympia. Wenn man sich dann in den Detailplätzen bewegt, dann ist schon ein bisschen olympisches Feeling da. Aber noch ist es sehr ruhig und ja, noch haben wir ja auch ein bisschen Zeit. Bis es dann losgeht und ja, dann verlieren wir nicht so viel Zeit und schauen uns mal an, was passiert ist. Ich frage dich jetzt mal vorneweg, normal stellst du mir immer die erste Frage, wie gefallen dir denn die Rennen in Übersee? Wie hat dir jetzt vor allen Dingen Copper Mountain gefallen, was ja auch alles andere als alltäglich ist? Also Beaver Creek und Lake Louise und so Zeug, das kennen wir ja, aber Copper Mountain haben wir sehr, sehr lange nicht gehabt.
Ich muss sagen, der Super-G, der hat mit mir überhaupt nichts gemacht, weil das irgendwie hat mich komplett kalt gelassen, weil da keine Passagen dabei waren, keine Schlüsselstellen oder so. Es ist halt immer wieder mal, dann haben sie halt umgeschnitten auf eine Drohne und dann wieder keine Drohne und es ist halt von links nach rechts gegangen. Vielleicht, weiß nicht, irgendwie hat's mich nicht so gepackt. Es war natürlich wie für ein Super-G typisch ein knappes Rennen, enge Zeitabstände. Aber ja, da war ich jetzt nicht so begeistert. Die anderen 3 Rennen waren dann schon wirklich sehr gute Unterhaltung. Ich glaube, das habe ich da auch dann mal geschrieben jetzt am Wochenende, irgendwie kurz nach dem Rennen war. Das war jetzt gutes Entertainment irgendwie. Hat mir dann schon deutlich besser gefallen. Und ich habe mir gedacht, Super-G hat mal Siegerzeit 1:07, die Riesenslalom-Durchgänge bei den Frauen unter einer Minute jeweils. Warum ist denn das alles so kurz? Ja? Und dann aber, wenn man genauer hinschaut, wenn man sich angeschaut hat, wie eine Lena Dürr komplett am Ende war nach diesem zweiten Riesenslalom-Durchgang, obwohl der nicht mal eine Minute gedauert hat. Und wenn man sich anhört, was der Sam Maas sagt, dass der in die Kamera quasi sagt beim Abschwingen, Fis, please make races shorter. Es macht keinen Sinn, wenn man da so elendslang unterwegs ist. Ja, gut, der zweite Durchgang bei den Männern war vielleicht dann doch wieder extrem. Das war 1,17 insgesamt, Siegerzeit vom Stefan Brennsteiner, zu dem kommen wir gleich. 2 Minuten 30, und das auf dieser Höhe natürlich, ja. Ich glaube, 3000 Höhenmeter waren wir da. Das geht schon ordentlich an die Substanz. Da habe ich mich gefragt, bin ich ein bisschen zu gierig? Ich will halt einfach noch ein bisschen mehr haben, aber so leicht ist das nicht. Also es hat, glaube ich, schon seinen Sinn gehabt, dass das, ja, zumindest da die zwei Rennen, die ich erwähnt habe, dass die ein bisschen kürzer waren. Du
Ja,
grinst schon, was sagst du?
ich habe gestern erst den Song Es lebe der Sport vom Fendrich gehört, ja. Und du erinnerst mich gerade
Ja.
an den Sofa-Athleten, ja, der dann da sitzt und sagst, da, ich will noch mehr und jetzt macht's mal. Und die sind auf
Ja.
3000 Metern Höhe. Also das ist schon echt grenzwertig. Also du hast es angesprochen, was man von den Athleten selber gesehen hat, wie die da völlig fertig waren im Zielbereich. Und ich habe gestern noch mit dem Deutschen Skiverband telefoniert. Und da hat mir der Verantwortliche für den Bereich Alpin auch gesagt, ey, Tobi, ich habe mit denen gesprochen und die haben gesagt, dass sie so fertig noch nie waren. Also die haben gesagt,
Wahnsinn, ne?
dem auch gesagt, die konnten danach auch nichts mehr. Wer mal einen Marathon gesehen hat, der weiß genau danach, wer ist Marathon gelaufen, wenn du in so einer Stadt unterwegs bist. Und so ähnlich muss das dort auch gewesen sein. Also da muss es dann wirklich auch, die haben sich ins Hotelzimmer geschleppt und gerade mit letzter Mühe und Not. Also ich kann natürlich deine Sehnsucht nach Show und Entertainment nachvollziehen. Mir geht es nämlich auch so. Er hat auch nicht viel mit mir gemacht, das Super-G. Aber anhand der Höhenlage, die wir da gesehen haben, ja, das ist schon wirklich grenzwertig dann, gell? Also bei 3000, da, ja, wird's eng. Und liegt natürlich irgendwie ein bisschen komisch auch. Also für mich ist so ein Speed-Auftakt eher eigentlich das, was jetzt kommt an dem Wochenende. Also dass du dann wirklich sagst, ich sehe zumindest eine Abfahrt, ich sehe einen Super-G, ich sehe zwei Rennen und da wird dann einfach Donnerstag ein Super-G reingeklatscht und dann sehen wir letztlich das Programm, das wir seit Sölden eigentlich sehen. Und um in Speed so richtig reinzukommen, brauche ich schon immer zwei, drei, vier Rennen. Und deswegen lief es da jetzt so ein bisschen gefühlt mit im Riesenslalom und Slalom, was wir sonst noch gesehen haben. Aber der faktische Speed-Auftakt für mich ist eigentlich in Beaver Creek jetzt.
Ja, verstehe ich die Argumentation. Ich finde es ja dann auch irgendwie, ja, es waren dann doch einige dabei, die man jetzt am Start, die man jetzt nicht bei einem klassischen Speed-Auftakt zuerst nennen würde. Ja, also es sind ja von Lucas Pinheiro Porten über, ja, Atle Lee McGrath ist, glaube ich, auch gefahren. Also eben, das sind eben Leute, die dann dort waren, wegen am Riesenslalom, sage ich jetzt einmal, eben dann auch schon einen Tag davor gefahren. Aber ja, gehen wir rein in das Rennen. Marco Odermatt hat dieses Rennen gewonnen. Ziemlich knapp vor dem Vincent Kriechmeier und Raphael Haser. Zwei Österreicher auf dem Podest. Ich sage dann auch gleich noch dazu, dass der Stefan Babinski Vierter geworden ist und der Lukas Feuerstein Sechster. Vier Österreicher unter den ersten sechs. Das gefällt mir, ja. Ein cooler Auftakt fürs ÖSV-Team. Sehr, sehr gut. Aber vielleicht ist trotzdem die große Geschichte von diesem Rennen derjenige, der dann auf Platz 24 gelandet ist. Das ist der Alexander Omot Kilde, der sich tatsächlich für einen Start entschieden hat, halbwegs kurzfristig, der gesagt hat, okay, Copper Mountain nehme ich auch schon mit, ich fühle mich bereit. Und ja, er muss sie nicht verstecken, sagen wir es so, ja, formulieren wir es vielleicht einmal so. Er ist da jetzt dabei, er ist wieder Teil des Weltcups. Es ist sehr, sehr schön, ihn zu sehen. Er ist wirklich sehr sympathisch. Ich habe ihn jetzt auch bei zwei Medienterminen vor der Saison gesehen. Er ist irrsinnig eloquent, er ist irrsinnig offen. Wenn er sich Zeit nimmt für die Presse, dann ja, nimmt er die auch wirklich wahr und wirklich ernst, habe ich das Gefühl. Deswegen, ja, finde ihn einen sehr, sehr coolen Typen. Und ja, was mir halt aufgefallen ist, ja, also die Schulter hält, der attackiert ja die Tore ganz normal, ohne Rücksicht auf Verluste, da sieht man nichts. Beim Antauchen aus dem Starthaus, ich finde, wenn man weiß, dass es da was hat mit der linken Schulter, dann kann man schon erkennen, dass das nicht so super gut geht. Ich habe dann extra nochmal zurückgespult und nochmal drauf geschaut. Ja, das schaut irgendwie komisch aus, aber ist jetzt auch nicht so, dass der eine Sekunde schon verloren hat bis zur ersten Zwischenzeit. Also so ist es nicht. Vielleicht kann ich da sogar reinschauen. Aber währenddessen frage ich dich, was hast du gedacht, wie du ihn wieder gesehen hast? Ah, wir hören dich nicht.
Moment, ich habe nebenbei nämlich auch noch was nachgeschaut. Ja, schön. Also, das sieht man einfach die große Leidenschaft für den Sport. Weil, wenn du so, boah, wie lange ist die Verletzung her? Diese extrem, es waren 700 Tage, glaube ich, gell?
Genau, ja, fast 2 Jahre, also im Jänner 2024, ja.
Ja, sich dann so zurückzuarbeiten, so zurückzukämpfen. Da muss schon ganz viel Liebe für den Sport im Endeffekt da sein, weil ich denke, auch er wird es wissen. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, jetzt nochmal da auf das Niveau zurückzukommen, auf dem er schon war. Und das ist natürlich halt immer das Thema, ja? Wenn du so erfolgreich warst und dich dann so wieder mühsam zurückarbeiten musst, ja, also man schaut natürlich genauer hin, ist ja auch logisch.
Ja.
Und dann fallen diese Dinge auch auf. Aber ansonsten so von seiner Position, dieses tiefe Sitzen, das hat schon an den Kilde von früher erinnert, aber dass die Sachen jetzt noch nicht so rund laufen können, das ist ja dann auch irgendwie klar. Und das ist völlig offen, meiner Meinung nach, wie es da weitergeht. Also, ob er da noch mal wirklich an den Peak-Kilde rankommt, wage ich zu bezweifeln, schließe es aber nicht aus. Das kann im Endeffekt auch relativ schnell gehen, dass es dann irgendwann vorbei ist. Aber ja, ganz, ganz großen Respekt, sich da so zurückzuarbeiten, weil er hat ja eigentlich im Endeffekt so viel erreicht. Er hätte dann auch sagen können, nee, ich will ja auch später noch was haben von meiner Gesundheit und will dann nicht nochmal riskieren. Aber ja, die Leute können natürlich nicht raus aus ihrer Haut. Das sind Spitzensportler und die brennen und leben für ihren Sport und dafür ist er natürlich ein Paradebeispiel und war natürlich sehr emotional, das Ganze dann zu sehen.
Ja.
Also einerseits natürlich für ihn und dann steht natürlich auch Michaela Schifrin unten und da wird dann natürlich die ganz große Geschichte wieder erzählt und da sind wir ja auch ein Freund davon, lieber Lukas. Also, sie steht dann da unten und dann wird natürlich geheult und das Ganze in den USA und also es hat vom Rahmen her alles zusammengepasst. Versteht mich nicht falsch, ich mag die beiden total gern und bin riesiger Fan von ihren sportlichen Qualitäten und ja, dass dieses Show-Element dann da halt oder diese Romanze und die Liebe und die Geschichte, die darum geschrieben wird, ja, mei, ist doch irgendwie was Alltägliches und da haben sich zwei wirklich gefunden. Also das merkt man einfach mit jeder Sequenz, die man sie beide zusammen sieht. Und sie hat auch natürlich ihren Anteil daran, glaube ich, dass er nicht aufgegeben hat, hat er natürlich auch immer wieder betont und rührend und das hat mich dazu verleitet, Lukas, dass wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also ich habe mir jetzt Gedanken gemacht,
Okay.
wie es weitergeht. Also wir sind im Mai 2026. Süße Baby News.
Glaubst du?
Im Hause, jetzt warte mal, ich habe jetzt mal eine Geschichte, also ich nehme dir schon mal Arbeit ab, das kannst du dann so runterschreiben, in die Schublade legen und dann rausholen. Also im Mai 2026 haben wir süße Baby-News im Hause Schifrin-Kilde. Von Juni 2026 bis zur Geburt wird er dann wahrscheinlich so Anfang 2027 sein. Schifrin lässt Comeback offen. Das Rätselraten geht weiter. Und da werden wir wöchentlich Updates hören.
Okay.
März, März 2027. Unter Tränen. Kilde beendet Karriere und wird Vollzeitpapa. März 2027. Die Mama schuftet fürs Comeback. Michaela Schifrin will als Skimama angreifen, aber nur noch im Slalom.
Aha.
Ab Sölden, nee, Sölden dann ja nicht, ab der Saison 2027, 28 reist dann natürlich Kilde mit dem Kind und mit Michaela Schifrin ihr hinterher zu allen Slalomrennen dieser Welt. Das machen wir dann noch 2, 3 Jahre, bis sie gar keinen Bock mehr haben. Dann kommt Kind Nummer 2 und in 21 Jahren gewinnt für Norwegen im Slalom der Herren Snoopy Kilde seinen
Okay.
ersten Slalom im Skiweltcup. Also fang mal an, wie findest du meine Geschichte?
Ja, ich habe noch überlegt, ob das Kind einen Doppelnamen hat dann, ja.
Ja, aber Snoopy so als Vorname wäre schon mal nicht schlecht, oder?
Snoopy, ja, okay.
Ja, Snoopy Kilde, fände ich cool.
Naja, also du hast das jetzt erzählt und bis auf den Vornamen vom Kind gibt es jetzt keinen Punkt, wo ich sage, halt, stopp,
Ja.
das klingt unrealistisch, ja.
Ja,
Es wäre
okay.
natürlich, ja, ich würde es mal anschauen, ja.
Also
Herrlich.
es wäre doch der Strang, oder?
Ja.
Da kommt das Skibaby, er fährt noch weiter, während sie im Endeffekt schwanger ist. Dann hört er auf. Sie bringt das Kind zur Welt und zeigt, dass es auch möglich ist, als Skimama erfolgreich zu sein. Weil das ist jetzt meine Frage an dich. Haben wir denn ein Beispiel, dass eine Skimama erfolgreich fährt? Was fällt denn dir ein?
Ein tragisches natürlich, die Uli Meier, ja, die war schon als Mama unterwegs und ist dann, also ob sie nicht auch nach der Pause nochmal sogar Weltmeisterin worden ist, weiß nicht, Zalbach 91,
Ja, aber es ist sehr lange her.
wann ist
Ich
sie,
rede eher von
ja.
der Aktualität.
Klar,
Ja.
also das war vor meiner Zeit zumindest, wo ich aktiv Rennen geschaut habe. Ja, genau. Tamara Tippler hat es ja versucht,
Genau.
zurückzukommen, Fuß zu fassen im Speed-Weltcup. Ist dann, genau, das ist ja nicht einmal dann ein Weltcuprennen gewesen. Im Training habe ich sie gesehen in St. Anton letztes Jahr. Ja, das würde natürlich,
Also dir
ja.
fällt, das war ja meine Frage, dir fällt im Endeffekt aus der jüngeren Vergangenheit, sagen wir mal die letzten 10, 15 Jahre, mir fällt da niemand ein.
Genau. Nein,
Das ist
nein.
eine wirklich eine Frau, die ein Kind bekommen hat, dann wieder in den Ski-Weltcup zurückkommt und dort entsprechend performt. Weil
Ja. Gewinnt ja das nicht,
in
ne?
anderen Sportarten gibt es das ja. So.
Voll. Ja,
Und
klar. Du
dann
bist ja ein Biathlet.
zum
Da ist
Beispiel.
das ja, da ist das ja sehr üblich, würde ich sagen, gell?
Ja, was heißt sehr üblich, aber es gibt dort sehr prominente Beispiele und die da wirklich auch zurückkommen und teilweise sogar noch besser performen als vor der Geburt. Also
Ja.
das ist da nichts Außergewöhnliches und da ist es mir tatsächlich jetzt einfach so, nachdem ich mir meine Geschichte zusammengesponnen habe, ist mir eigentlich so der Gedanke gekommen, so mir fällt irgendwie kein Beispiel ein und hat das mit dem Sport zu tun, weil er natürlich wesentlich gefährlicher ist, als es Biathlon zum Beispiel ist, hat es mit den Strukturen zu tun, das Tamara Tippler angesprochen. Das hat ja offenbar auch strukturelle Gründe gehabt, dass es überhaupt nicht funktioniert, dass man da von Verbandsseite vielleicht auch nicht die Unterstützung bekommt, die man bekommen muss, um das Ganze zu schaffen. Kurz, ich habe mit Janina Hettich-Walz, die deutsche Biathletin, die ihr Kind bekommen hat und jetzt wieder läuft. Ich habe mit der gesprochen, als sie kommuniziert hatte, dass sie eben schwanger ist und habe ich direkt mit ihr geredet und da hat sie mir auch erzählt, ja, das ist super cool. Der Verband, die Ärzte haben sich sofort zusammengesetzt mit der sportlichen Leitung und die haben extra für mich, weil es im deutschen Biathlon auch was Neues war, die haben für mich sofort neue Trainingspläne ausgearbeitet, haben sofort medizinisch gesagt, wie können wir dich hier unterstützen mit ihrer Behörde. Ich glaube, sie ist bei der beim Zoll oder bei der Bundeswehr, wurde geklärt. Die Sponsoren haben sofort gesagt, finden wir super gut, wir bleiben bei dir und es geht dann weiter. Und es gibt ja Sportlerinnen, die berichten, ich bin schwanger geworden und die Sponsoren haben gekündigt. So,
Absolut, das
also
gibt es in der
absolut,
Leichtathletik und
ja.
sowas in die Richtung hat man natürlich von Tamara Tippler auch gehört, dass es da jetzt, die hat sie selbstständig vorbereitet, die ist selbstständig dann trainieren gefahren, hat sich die Renate Götschl als, weil sie sie halt gekannt hat, weil sie in der Gegend wohnt, mitgenommen auf die Piste, mit der trainiert, da war jetzt kein Ab. Quasi, okay, du sagst mir, du bist schwanger und ich setze mich sofort hin und schreibe neue Trainingspläne um. Ja,
Ja,
das
absolutes
war ja ein
Unding eigentlich,
anderes Bild,
oder?
das sich
Also,
da gezeichnet hat. Ja.
wir leben im Jahr 2025 und das
Genau.
sollte im Endeffekt doch sowas möglich sein. Und wie gesagt, es gibt eben auch jene Beispiele im Biathlon. Da kommen die stärker zurück, als es vorher war. So. Und dass sowas im Skisport scheinbar noch nicht möglich ist, ja, hat mich irgendwie zum Nachdenken gegeben. Wir müssen das Thema jetzt auch nicht groß aufrollen, aber ich fand es an der Stelle tatsächlich mal ganz interessant, als ich eben meine Geschichte über Snoopy Kilde geschrieben habe. Und der Name bleibt so lange, bis du mir einen besseren Gegenvorschlag machst oder ihr da draußen. Ja, und nee, deswegen waren das mal so ein paar wilde Gedankengänge, die ich hatte. Aber wäre natürlich ein cooles Zeichen, dass es dann funktioniert. Dann ist diese Skifamilie unterwegs und dann kommt sie zurück. Und sie würde im Slalom wieder gewinnen.
Ja.
Das ist selbstverständlich. Also
Ja, klar, ja.
gibt es überhaupt kein Thema.
Klar.
Ja.
Nein, nein, wenn ihr euch Beispiele einfallen und ihr jetzt schon seit mehreren Minuten quasi euren Podcast-Player anschreit, warum kommt ihr nicht drauf, dass die und die ja als Mutter zurückgekehrt ist und gesiegt hat im Weltcup? Bitte schreibt zu uns. Wir kommen gerade nicht drauf, ja, wie ihr
Nee,
merkt.
nee.
Genau.
Tun wir nicht.
Ja.
Und wenn ihr coole Namensvorschläge habt, meldet euch. Also, wie gesagt, mein Pick ist, es wird ein Junge, der heißt Snoopy Kilde und fährt für Norwegen.
Okay, passt, ja. Wetten werden nicht entgegengenommen. Nein, Wetten, das lassen wir. Ja, kommen wir vielleicht wieder zum Renngeschehen in Copper Mountain zurück. Ja, diese Super-G, ich würde es gerne gemeinsam erzählen mit dem Riesenslalom, wo Marco Odermatt dann im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Ich fand das ein recht, ja, ein verrücktes Wochenende, würde ich fast meinen, für den Marco Odermatt. Sieg und Ausfall. Dann hadert er mit dem US-amerikanischen Schnee, hat gesagt, dass er da, dass ihm das jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass er da ausscheidet. Und jetzt habe ich gleich eine Quizfrage an dich, Tobias. Er hat 47 Siege im Weltcup eingefahren. Wie viele glaubst du davon sind auf Boden, auf USA-Boden, auf US-Boden passiert von den 47 Weltcup-Siegen?
Null, wenn du so dumm fragst.
Ja, es sind 8. Also ganz
Acht,
normal,
naja.
irgendwie ganz ja, irgendwie
Also
erwartbar. Ich kann
null wäre ja ein Schwarm bei Odermatt, aber
genau,
acht
ne?
spricht jetzt
Ich habe
nicht dafür,
mich
dass er den Schnee nicht so mag, oder?
Genau, darauf will ich eigentlich hinaus. Also ich hab mich erinnern können, sein allererster war Super-G in Beaver Creek, das weiß ich noch, sehr gut, mit Startnummer 2, weiß nicht, warum sich das so eingebrannt hat. Aber es sind 8 Weltcup-Siege, ja, da sind auch Riesenslaloms dabei. Aber trotzdem, anscheinend ist das irgendwie in seinem Kopf drin. Also es würde mich schon wundern, ja, vor allem beim Riesenslalom dürfte es ein Thema sein bei ihm, dass ihm dieser Schnee nicht so zusagt, dass er da. Fand ich ja interessante Ausführungen, dass er da seine Fahrweise gewissermaßen auch anpassen muss, ja, dass er dann irgendwie gesagt, okay, die Verteilung von 50-50 auf Innen- und Außenski, das reicht normal aus, also das klappt auch ganz gut und wenn es dann mal 60% auf dem Innenski werden, dann kann das in den USA schon zu einem Ausfall führen und ich lese daraus hinaus, okay, in Europa wäre ihm das quasi, glaubt er, zumindest nicht passiert. Ich finde das ja eine super, super Ausführung, weil da kann man sich ein bisschen mehr drunter vorstellen. Ich werde in meinem Leben leider nie wieder so einen guten Schwung fahren können, wie der Marco Odermatt das tut. Bin ich meilenweit davon entfernt, aber das taugt mir, weil da kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen, wenn er das so erzählt, ja. Na, das hat mir gefallen.
Aber
Kann, ja.
so ein Fehler, wie wir ihn gesehen haben, von ihm sehen wir wirklich selten.
Genau, ne?
Also das ist schon Teil der Wahrheit.
Genau.
Und da wird natürlich viel über Kunstschnee auch gemacht. Da wird sehr viel über Beschneiung gemacht.
Ja.
Hinzu kommt die Höhenlage. Also wer sind wir, dass wir das Gefühl von Odermatt hier irgendwie widerlegen wollen? Wenn er das so fühlt, dann fühlt er das so. Und
Ja, genau.
hey, jeder hat natürlich seine Präferenzen. Unter welchen Bedingungen denn, und diese, wie ist der Schnee? Ja, das ist ja, der ist ja auch an jedem Ort tatsächlich anders und das ist dann eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Aber ja, mei, er hat ein Rennen gewonnen in Copper Mountain und ist halt einmal ausgefallen. So, also
Ja.
es gibt schlechtere Bilanzen an diesem
Genau.
Tag.
Ich muss aber auch sagen, jetzt noch ein kleiner Exkurs in mein Leben. Ich war eben jetzt auf Urlaub die vergangenen Tage und da in Bad Aussee, sehr schöne Gegend. Und wir waren mit unserem Hund auch dann wandern, quasi Schneeschuh wandern, ohne dass wir passende Schneeschuhe dabei gehabt hätten. Aber wir sind da doch dann ja so 1,5, 2 Stunden durch den Schnee gestapft. Und der Beginn und das Ende von der Tour, die wir gegangen sind, war quasi neben einer Skipiste. Und der Wanderweg ist dann quasi in die Skipiste gemündet. Es war noch kein Verkehr, noch kein Betrieb. Und wir sind dann quasi noch die Skipiste runtergestapft. Und da haben sie schon künstlich beschneit. Und diesen Unterschied, der ist mir noch nie so krass aufgefallen wie da, weil wir zwar 1,5 Stunden in Naturschnee wirklich teilweise bis fast zu den Knien gegangen sind und dann aber auf diesen Kunstschnee drauf. Und das ist wirklich, also, es ist mir wieder vor Augen geführt worden, wie groß dieser Unterschied doch ist. Das fühlt sich ganz anders an. Das ist wirklich ein ganz anderer Schnee. Und ich kann es auch gar nicht gescheit beschreiben, wie das da unterschiedlich ist. Naja, ja, oh ja, irgendwie der Naturschnee ist natürlich so ein bisschen flauschiger und wenn ich sage, der Kunstschnee fühlt sich künstlicher an, dann ist das jetzt keine eloquente Ausführung. Aber ja, irgendwie ist mir das da in den vergangenen Tagen noch ein bisschen mehr bewusst geworden. Ja, also ja, eben, wenn du sagst, es ist der Schnee überall doch ein bisschen anders, das ist wirklich so, ja.
Ja,
Und diese
da kommt gleich der Hund ins Bild. Ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber die Ella, der kleine Dackel vom Lukas, der hat sich sofort hier mit eingeschaltet und die will natürlich sagen, dass sie mit ihren Pfoten den Unterschied auch gespürt hat.
Ja,
Ja,
genau. Und die ist auch abgegangen in dem Schnee, das war herrlich,
das kenne ich.
ne?
Das kenne ich
Ja.
von meinem.
Wirklich, wirklich. Wirklich cool, ja. Ja, in Copper Mountain hat der Schnee dem Stefan Brennsteiner im Riesenslalom am besten gefallen und der hat tatsächlich den ersten Sieg in seiner langen Karriere eingefahren mit seinen 34 Jahren. Er hat das endlich einmal vollbracht und gewinnt diesen Riesenslalom vorm Henrik Kristoffersen, immerhin fast schon eine Sekunde zurück und Filip Subcic auf Platz 3. Auf Platz 4 Marco Schwarz erwähne ich jetzt natürlich auch noch sehr, sehr gerne, um 200stel das Podest verpasst. Aber es war schon eine sicher, ja, es war eine sehr schöne Geschichte einfach. Also diesen Stefan Brennstein, der kommt ja dann ins Ziel, dann kann das, hat, gibt so ein paar Sekunden, wo er es nicht glauben kann, glaube ich. Und dann erst hat man ihm wirklich diese Erleichterung sehr, sehr stark angemerkt. Also sehr cool, sehr souverän auch diese Führung nach dem ersten Durchgang ins Ziel gebracht. Ich freue mich einfach irrsinnig für den Kerl. Irgendwie habe ich abgespeichert in meinem Kopf, dass der echt schon mal, also der hat ja, glaube ich, sogar 4 Kreuzbandrisse schon in seiner Karriere gehabt und dass der echt schon einmal den Gedanken relativ konkret gefasst hat, dass der umschult und Physiotherapeut wird und das mit dem Ski, mit der Skikarriere bleiben lässt. Der war quasi wirklich schon kurz vorm Absprung und dass er das jetzt, dass er das jetzt da schafft, dass er da wirklich an der Spitze steht. Ich freue mich sehr mit dem. Das ist so auch ein sehr sympathischer Kerl, auch charismatischer Kerl. Na, sehr, sehr cool und so oft schon irgendwie, ja, irgendwie bittere Momente erlebt. Dann geht ihm die Skibindung auf bei der WM in Saalbach, die irgendwie, ja, 20 Autominuten von ihm daheim entfernt stattfindet. Also, ja, ich habe mich sehr gefreut für den Kerl. Sehr, sehr cool. Und jetzt, ja, also Das ist schon ein sehr erfolgreiches Wochenende gewesen für den ÖSV, muss ich sagen. Im Super-G hat sehr gut ausgeschaut, im Riesenslalom. Jetzt gibt es ja Julia Scheib, die Riesenslaloms gewinnt und am Samstag dann auch wieder auf Platz 2 fährt. Es gibt dann Stefan Brennsteiner, der gewinnt. Das ist ein ganz cooler Auftakt für Olympiasaison, muss ich sagen. hat mir sehr gut gefallen. Und ja, wir haben angesprochen, das ist ein sehr kräftezehrender Riesenslalom war. Und mir ist halt aufgefallen, Tobias, jetzt sind wir bei deinem Metier, bei deinem Liebling, dass es dem Henrik Christoffersen einfach am meisten taugt, wenn es richtig drehend wird. Im ersten Lauf doch weit zurücklegen. Dann hat er zu einer für ihn schon typischen Aufholjagd angesetzt, würde ich meinen, die du ja auch schon angesprochen hast, auch schon in dieser Saison und die du noch ein bisschen vermisst hast bis jetzt. Jetzt ist es immer mal gelungen, dass er im zweiten Lauf sich nach vorne schraubt und eben bei einem drehenden Lauf. Das ist wirklich schon ein bisschen ein Muster in den vergangenen Jahren auch, dass ihm das am meisten liegt.
Ja, er ist technisch halt ein extrem guter Skifahrer, gell? Und er kann das natürlich alles super gut einschätzen und dann entsprechend umsetzen. Und wenn das Setup im Endeffekt stimmt, wenn die Piste passt, dann ist er nach wie vor natürlich ein absoluter Top-Läufer. Und dieser unbändige Ehrgeiz, den er mitbringt, ja, man hat es ja wieder gesehen, diese extreme Freude da, einer nach dem anderen fällt hinter ihn zurück und wie der unten sitzt und jubelt und aufspringt und ach, da ist mein Henrik Christoffersen Herz richtig aufgegangen, wieder an dem Wochenende. Und ja, diese drehenden Passagen, Kurse kann er halt einfach gut so und dann steht am Ende dann, was steht, meint der Rückstand ist doch relativ groß, also Hut ab an Brennsteiner, gell? Weil da oben zu stehen und das Ding als letzter dann runterzufahren. Wir sprechen gleich noch über Alice Robinson, der das jetzt tatsächlich mal gelungen ist, die so oft geführt hat nach dem ersten Durchgang oder relativ oft geführt hat nach dem ersten Durchgang, es dann nicht durchgezogen hat und die natürlich aber ganz andere Grundvoraussetzungen hat als ein Brennsteiner, der schon 34 ist mit dieser verletzten Historie, die du angesprochen hast und das Ding dann so runterzuziehen und da am Ende, dass dann da tatsächlich so ein Vorsprung auch steht, also das ist schon eine Ansage, gell? Weil eine Sekunde auf Christoffersen und auf Subcic und auf Marco Schwarz da rauszufahren, ja, und das noch ohne Weltcupsieg im Gepäck, da braucht es einen funktionierenden Schädel dazu und den hat er und ja, für Christoffersen natürlich extrem wichtig. Der Saisonstart war überhaupt nicht gut und er kam dann oft eben auch aus dieser Position, dass er sagt, ja, Attacke und drauf und dieses Mal hat das gut portioniert. Klar ist natürlich ein fünfter Platz auch was anderes wie ein Platz 17 oder 19 oder 12, 13, wo er in den anderen Rennen letztlich dann wirklich voll attackieren musste. Also da kannst du natürlich dann auch besser die Dinge einschätzen und da kommt dir ein drehender Kurs, den er eh, haben wir angesprochen, beherrscht dann auch zugute. Und ja, endlich erstes Podest wird ihm gut tun, wird natürlich auch dem ganzen Thema Van Dier gut tun, weil er schon auch das Aushängeschild dann unter anderem ist und ja, es steht mit Erfolgen, gell? Die haben da eine riesige neue Firma, Fabrik jetzt da aufgebaut und
Ja.
das Projekt wird jetzt richtig angeschoben und am Ende steht's und fällt's dann natürlich auch mit Erfolgen, gell? Und da ist jeder Teilerfolg ist da umso wichtiger und ja, dass es natürlich auch anders gehen kann. Also Christoffersen hat damit schon ein bisschen so einen kleinen Turnaround hingekriegt. Wenn ich mir die Ergebnisse von Loic Mejean anschaue, dann verstehe ich ehrlich gesagt die Skiwelt gerade nicht mehr. Was hat der uns letzte Saison ab dem Jahreswechsel dahin gezaubert? Ich war ja völlig begeistert. Und da geht ja überhaupt nichts mehr zusammen. Also das ist schon ein Downfall, den ich 0,0 erwartet habe und den ich so in dem Verhältnis ehrlich gesagt auch nicht groß in Erinnerung habe. Innerhalb von einem halben Jahr, da steht ein 18. Platz, da steht ein 34. Platz im Super-G. Er selbst sagt, er kommt nicht auf Speed, er weiß nicht warum. Hans Knaus sagt dem ORF, dass es technisch eigentlich gut aussieht und er eigentlich blitzsauber fährt, aber ihm, also Hans Knaus, fehlt da jegliche Körperspannung und das weiß ich nicht. Also mich lässt es ehrlich gesagt ein bisschen ratlos zurück, dass es mal jetzt Franjo von Al, ich sag schon wieder van Almen, Franjo von Almen, ich bin immer noch bei Franzi van Almsick, deswegen Franjo von Almen, der ist jetzt da mal Neunter geworden. So, und der wollte ein bisschen zu viel und das war ein bisschen zu aggressiv und das ist ja dann alles okay. Aber was bei mir ja seit Sölden abgeht, ist absoluter Wahnsinn. Also, es tut mir leid. Das habe ich in der Form von einem Mann seiner Klasse echt wenig bis selten in Erinnerung, gell?
Ja, Fehlstart in die Saison und da
Komplett,
wird,
komplett.
der wird,
Also.
ich denke ja zurück an diese SRF-Doku, wo man ihn gesehen hat, das ist jetzt, glaube ich, die haben ihn begleitet, muss jetzt schon 2 Saisonen her sein, wo er ja auch ganz klar diese Ambition formuliert hat, den Gesamtweltcup gewinnen zu wollen. Mit dem Ziel ist er sicher auch in diese Saison gegangen. Wir haben ihn auch genannt als möglichen Kandidaten, immer unter der Voraussetzung, dass er, dass körperlich alles passt, dass er von der Fitness her, dass ihm nichts zwickt und so weiter. Ja, sicher sehr enttäuschend bis jetzt. Wir haben ihn auch schon öfter gesehen, dass er hinten raus in der Saison stärker wird. Ob das dann Anfang Februar schon der Fall wird, wenn Olympia ansteht, ja, also ganz blöd gesagt, er muss sich ja auch mal empfehlen.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also
Ja.
im Super-G, wenn der da 34. wird, dann wird er bei
Ja,
Olympia nicht an den Start gehen. Da gibt es 4 Startplätze pro Nation und over. So,
genau, na,
also.
das wird sowieso im Speed schaut es ja wirklich besser aus. Aber ja, gut, im Riesenslalom tun sich jetzt nicht so viele andere Konkurrenten im eigenen Team auf. Thomas Tummler, ja, als Neunter, bester Schweizer da. Genau.
Ja,
Ja.
also ich meine, für Österreich, es geht ja immer um dieses Nationencup-Battle zwischen der Schweiz und Österreich. Und da hatte die Schweiz klar die Nase vorne die letzten Jahre. Aber so wie man hier in die Saison reinstartet bei den Österreicher und Österreicherinnen, das lässt sich extrem gut an. Und in der Schweiz wird man schon nachdenken, weil sich dann nur auf den Odermatt zu verlassen bei den Burschen. Ja, ich weiß es nicht. Aber wir sind viel zu früh. Jetzt lass mal Beaver Creek machen und Kollege von Almen wird schon zeigen, dass das, was ihm nachgesagt wird, dass die Vorbereitung extrem gut gewesen sein soll. Da erwarte ich mir schon, dass er das dann in Beaver Creek auch auf die Piste bringt. Und kann auch gut sein, dass wir hier im Februar sitzen und sagen, ha, der Meillard-Saisonstart war nix, aber da hängt dann was um den Hals und das kann auch golden sein. Also das
Genau.
kann dann auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Aber
Ja.
dass der Saisonstart eine Katastrophe ist, das wird er, denke ich, selbst so unterschreiben. Und ja, dann ja, muss man in der Schweiz halt schauen, weil jetzt gibt es natürlich auch die Bestätigung von Lara Gut-Behrami. Wir hatten ja letzte Woche noch ein bisschen gerätselt, warum da so ein Hin und Her gemacht wird und jetzt ist die Saison vorbei, also das Kreuzband ist durch, sie wird auch nicht fahren, hat aber gesagt, okay, Thema Karriereende, da brauchen wir jetzt dann nicht drüber reden. Das wollte sie ja nicht, dass eine Verletzung ihre Karriere beendet. Und da kann es sehr gut sein, dass es weitergeht. Und wir haben eine Ski-WM 2027, die ist in der Schweiz. Olympia hat sie ja schon alles mitgemacht und auch ihre Medaillen schon gewonnen. Und dann wäre ja eigentlich 2027 zu Hause in Crans-Montana auch ein guter Anlass zu sagen, okay, ich arbeite da nochmal drauf hin und mach dann Schluss.
Ja, wenn du es gerade ansprichst, eben ihre Zukunft lässt sie dabei offen. Ich finde es sehr smart, wie sie es macht, weil so stellst sicher, dass du wieder gesund wirst, sage ich jetzt einmal. Also wenn du dir jetzt schon sagst, nein, ich fahr ja keine Skirennen mehr, dann könnte es schon passieren, dass du dann auch in der Reha einfach Gedanken schweifen lässt oder irgendwie sagst, ja, aber ich muss ja nicht mehr fit werden. Das ist ja, also ja, passt schon. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, sich so eine Zielsetzung dann vielleicht, also wenn ich sie wäre, ja, ich kann das nachvollziehen, dass sie jetzt mal sagt, ich schaue jetzt mal, dass ich gesund werde und dann schaue ich, ob ich Rennen fahre. Vielleicht denkt sie sich sogar, hey, ich will so gesund werden, dass ich auf jeden Fall wieder Skirennen fahren kann. Ob ich es dann mache oder nicht, will ich selber entscheiden können, ja. Ich finde es auch sehr gut, dass sie sagt, das ist keine Tragödie, dass ich ein kaputtes Knie habe. Tragödien sind was anderes wie ein tödlicher Unfall im Trainingscamp in Übersee, ja. Also bleiben wir mal am Boden. Und ja, die Lücke, die sie hinterlässt, ist halt riesig. Ich glaube, ich habe in der NZZ gelesen, dass sie irgendwie für ein Drittel der ganzen Weltcup-Punkte im Speed-Bereich verantwortlich war in der vergangenen Saison. Oder was sogar noch mehr, irgendwie so. Und du hast mit der Malorie Blanc eine einzige weitere Podestfahrerin gehabt im vergangenen Jahr. Ja, die hinterlässt eine riesige Lücke im Speed. Das so viel ist klar.
Riesenslalom natürlich auch, gell?
Ja, stimmt.
Also
Genau. Wird mir jetzt auch nicht.
das wird auch eine richtige Challenge, ey. Und wenn Camille Rast ihre Hüftprobleme, die ja scheinbar nicht stabil in den Griff zu bekommen sind, wird es da halt dann auch eng.
Ja, absolut, genau. Ja, jetzt sind wir eh schon bei den Frauen drin. Und wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen heute auch. Im Riesenslalom. Alice Robinson hat diesen Riesenslalom gewonnen vor Julia Scheib und Thierluise Stjernø, die sich fast noch mehr gefreut hat wie der
Die war
Stefan
so
Breckensteiner, der
goldig,
Marco
oder?
Odermatt und alle zusammen. Es war wirklich
Ja,
herrlich.
ja, ja.
Ja, Alice Robinson, also ich muss vielleicht dann doch relativieren, dass Michaela Schifrin auch im Riesenslalom Olympiasiegerin wird und die Kugel holt. Ja, Alice Robinson ist auf jeden Fall da. Das hat sie uns jetzt eindrucksvoll gezeigt. Mit einer Sekunde Vorsprung gewonnen, bei einer kurzen Laufzeit auch. Sehr, sehr souverän mit zwei Laufbestzeiten. Einwandfrei. Die war ja im vergangenen Winter zusammen mit Federica Brignone in einer eigenen Liga. Jetzt scheint sie da auf jeden Fall ja das zu bestätigen. Die Form ist da, das passt alles. Sölden war quasi ein Ausrutscher. Mich freut, dass Julia Scheibs Sieg in Sölden kein Ausrutscher war, dass sie da auf Platz 2 kommt, obwohl sie einen ziemlich heftigen Trainingssturz gehabt haben dürfte. Da dann im ersten Durchgang vor allem auch nicht ein bisschen gehemmt war, haben irgendwie dann noch die Trainer danach gesagt, aber hey, wow, also Platz 2, das ist nach wie vor nicht die Regel, sondern bis jetzt noch die Ausnahme bei Julia Scheib, aber sehr, sehr cool. Die ist absolute Spitzenläuferin. Ich freue mich jetzt viel mehr auf Frauenriesenslaloms als noch viele Jahre, viele vergangene Jahre jetzt. Das macht schon Spaß, weil es aus österreichischer Sicht doch eine große Hoffnungsträgerin gibt. Ja. Und dann müssen wir vielleicht auch über die Lena Dürr reden. Nicht nur vielleicht. Nein, wir müssen drüber reden. Die wird der Sechste. Die hat jetzt mittlerweile eine Startnummer 11 im Riesenslalom. Wie schnell ist das gegangen? Was habe ich verpasst? Und warum ist sie auf einmal so verdammt gut? Wird der Sechste im Riesenslalom und im Slalom Zweite. Also ein herrliches Wochenende für sie.
Ja, heute feiern wir die 34-Jährigen, gell? Also
Ah ja.
erst den Brennsteiner, jetzt die Lena Dürr. Sie ist einfach im letzten Jahr den Riesenslalom gefahren. Sie sagt ja auch, man hat da die letzten 2 Jahre voll investiert. Der Plan von Lena Dürr war, Slalom ist meine die Disziplin Nummer 1 und die Parallelrennen sind meine Disziplin Nummer 2. Das hatte sie die vergangenen Jahre immer wieder gesagt. Und dann erinnere ich mich zurück, dass sie mir gesagt hat vor 2 Jahren, ja, parallel ist tot, das hat sie für sich abgeschrieben, weil sie natürlich auch sieht, dass es immer mehr rausgenommen wird aus dem Kalender und jetzt ja eigentlich nicht mehr existiert. Und dann hat sie entschieden, okay, dann braucht es eine zweite Disziplin, aber wenn ich es mache, dann will ich es richtig angehen. Und dann will ich da nicht nur um Platz 15 fahren, sondern will mich da im Endeffekt in die Bereiche orientieren, die ich im Slalom auch fahren kann. Und jetzt ist ja eigentlich das Paradoxe. Wir reden ja jetzt über Schifrin, wo es so langsam ein bisschen drauf hintröpfelt, die mal alles gefahren ist. Dann war die Abfahrt weg. Dann ist das Super-G weg. Jetzt wird es im Riesenslalom, weil bei aller Wertschätzung, Lukas, mit Platz 14 gewinnst du keine Kugel im Riesenslalom. Da geht es ja gefühlt so langsam, tröpfelst da auch aus. Das heißt, eigentlich ist die Kurve klar, dass du im Alter eher weniger fährst. Bei Lena Dürr geht es genau in die andere Richtung. Und Leute, ich habe eine so große Wertschätzung vor dieser Frau, kann es hier kaum in Worte fassen, dass sie es in dem Alter, dass sie mit 32 sagt, ich will noch mal im Riesenslalom angreifen. Ich will das unbedingt. Ich will eine zweite Disziplin. Und dass sie so viel investiert und so dafür arbeitet, dass sie eben diese zweite Disziplin in dem Alter noch oben drauf packt, ohne in der anderen Disziplin schlechter zu werden. Sie ist Zweite geworden im Slalom. Überragendes Wochenende. Da
Voll.
kann ich wirklich nur alle Hüte ziehen, die ich zu Hause habe, weil Lena, brutal, hätte ich dir nicht zugetraut im Riesenslalom. Ich hätte dann eher so die Befürchtung gehabt, dann wird sie halt Achte im oder Zehnte im Riesenslalom, aber auch nur noch Zehnte im Slalom. So dass das Pendel, dass da ein Gleichgewicht entsteht, das aber nicht zu ihren Gunsten ist. Und sie hat es in dem Alter hinbekommen, dass dieser Riesenslalom Start Nummer 11 kommt von guten Leistungen. Du sagst es und jetzt steht hier Platz 6, ihr bestes Ergebnis und haut dann einen Tag später dieses, oder 2 Tage später war es, glaube ich, diesen zweiten Platz im Slalom raus. Wahnsinn. Unglaublich, Lena Dürr. Riesenrespekt und das auf der Höhe, unter der Belastung, das zeigt natürlich, die ist topfit. Vom Zehennagel bis zum letzten Haar ist diese Frau in absoluter Topform und die hat so Bock auf den Sport und hab sie auch gefragt, Lena, wie lange geht denn die Karriere noch? Sagt sie, weiß sie nicht. Sie hat Spaß und sie hat Bock und ist voll motiviert, probiert im Training neue Dinge aus, geht dann da nach Neuseeland in diese internationale Trainingsgruppe mit rein, hat mal mit den Männern trainiert, sagt Riesenslalom, ich gehe da jetzt auch voll drauf. Es ist doch wunderbar, es ist doch herrlich zu sehen, dass jemand so eine Leidenschaft hat und das Ganze so gut kann und auch zeigt, dass die Kurve nicht immer von ich werde älter und mache weniger, sondern dass es auch mal andersrum funktionieren kann. Und deswegen, ich schwärme von Lena und wow, bin echt begeistert von diesem Wochenende.
Ja, zu Recht. Zu Recht. Bei der Michaela Schifrin mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil sie dann auch am Sonntag im Slalom nur eine Laufbestzeit gefahren ist. Und im zweiten
Geht zu
Durchgang
Ende, oder? Ja.
ist sie nur noch die zweitbeste Laufzeit gefahren. Der Vorsprung 1,57, das war auch schon mal mehr. Nein, die hat die Leichtigkeit gefunden. Auf einem sehr kniffligen Hang hat mir auch wieder sehr gut getaugt irgendwie. Also da gab es eben sehr wohl Schlüsselstellen, da gab es sehr wohl Passagen, die ich wieder erkannt habe. Das war sehr cool, gute Unterhaltung. Und ja, also das ist irre, wie sie da lockerlässig, ja, man hat die Probleme der anderen im zweiten Durchgang gesehen und dann kommt die Michaela Schifrin, vielleicht noch ganz oben ein bisschen. Aber dann fahrt ihr wie auf Schienen eigentlich runter. Na, sehr,
Nee.
sehr cool. Wendy Holdener ist ja im ersten Lauf wirklich schön nah gekommen, nur 3 Zehntel verloren und dann ja 25. Laufzeit zurückgefallen auf Platz 4 von 2 auf 4. Ja, aber das war mal auch wieder ein gutes Zeichen von ihr. Lara Culturi ist der Dritte geworden hinter der Lena Dürr. Und ja, genau, das ist mir jetzt noch aufgefallen. Lena Dürr, ich meine, da fehlen 4 Zehntel auf einem Podestplatz im Riesenslalom. Das ist schon, die ist da voll dabei. Richtig, richtig cool. Ja. Beim Slalom, mir gefällt das, was das ÖSV-Team zeigt. Katharina Lienzberger, ja, von 3 auf 6 zwar zurückgefallen, aber hey, das schaut gut aus. Vor allem im Riesenslalom hat mir das schon besser gefallen. Also die war ja so verunsichert. Jetzt ist sie der Zehnte geworden immerhin. Ich würde das einstufen als gutes Resultat. Katharina Truppe gefällt mir extrem gut, weil du hast immer das Gefühl bei ihr mittlerweile, die ist gut für einen absoluten Ausreißer nach oben. Hält sich da so, ich meine, die ist Siebte geworden jetzt, die gehört da absolut dazu, zur Weltspitze. Katharina Gallhuber hat sich über ihren 11. Platz extrem gefreut. Auch das zu Recht. Die muss sich da auch, das Ziel von der wird sein, zu Olympia dann. Ja, ich zähle sie da schon dazu, zu diesem Team der Top 4 bei den Österreicherinnen, dass sie da zu Olympia in den Top 15 ist. Mit der Startnummer würde ich sagen, das ist sicher ihr Ausblick und ihr Horizont. Katharina Huber als 13. Also wir haben da vier Österreicherinnen. Ja, bis zu Platz 13. Das ist schon, das gefällt mir sehr gut. Das war ein gutes Wochenende, verlängertes Wochenende insgesamt für den ÖSV. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich übergebe dir jetzt noch einmal kurz vielleicht, was war bei der Emma Eicher? Ich will keine Folge hier abschließen, ohne dass wir kurz
Ohne
über die
Emma.
Emma Eicher
Keine
gesprochen haben.
Folge
Ja,
ohne Emma.
ja.
Auch wenn wir mal nur ein Herrenwochenende haben, reden wir trotzdem über die Emma.
Ja, sicher.
Also Riesenslalom ist die mit Abstand schwächste Disziplin. Sagt sie auch selber. Und manifestiert sich natürlich in den Ergebnissen. Da reicht es momentan einfach noch nicht. Aber ich glaube, dass sie den Riesenslalom, das machen ja auch viele eher so ein bisschen als aktuell, so ein bisschen als Training auch eher sieht. Sie sagt ja, sie fährt lieber Rennen, als dass sie trainiert. Und da ist ein Riesenslalom für alle anderen Disziplinen natürlich ideal. Und dass sie sich im Endeffekt da gar nicht so sehr auf die Ergebnisse, was sie per se eh nicht tut, aber was im Sport natürlich dazugehört, dass sie sich da das Ganze schon so zunutze macht, dass man das auch ein bisschen als Training versteht. Qua Leistung reicht es momentan nicht. Und im Slalom, okay, mei. Da steht halt ein Ausfall jetzt im zweiten Durchgang, aber sie kommt aus einem ersten Durchgang, den sie auf Platz 7 dann beendet hat. Und da war sie vor Lena Dürr, die 9. war. Also auch darauf kann sie dann natürlich voll aufbauen. Und dass da mal ein Ausfall steht, das hat man bei Emma schon ganz, ganz anders. Denkt an die Jahre zurück, wo wir hier die Ausfälle gezählt haben. Und deswegen, ja, alles okay. Ist vielleicht auch für die Entwicklung gar nicht so schlecht, wenn die jetzt schon voll abliefern würde, wäre das vielleicht auch ein Zeitpunkt. Wir reden nicht über den Gesamtweltcup bei ihr. Soll dann schon Richtung Olympia voll aufgehen und deswegen Ruhe bewahren, jetzt reinkommen. Es wird Zeit für den Speed-Auftakt bei den Damen, der ist mir echt zu spät, gell?
Ja.
Also wir haben jetzt nochmal einen Riesenslalom in Mont-Tremblant am Wochenende.
Zwei sogar, ja.
Ja,
Double
zwei
Header. Uah.
Doubleheader und dann erst Mitte Dezember der Speed-Auftakt bei den Frauen. Das ist mir ein bisschen spät und dann können wir noch mal genauer über Emma reden. Aber sie ist im Slalom weiterhin voll dabei, gehört da zu einem großen Pool. Du hast über Wendy Holdener gesprochen, du hast über, wir können über Kamil Rast, Anna-Sven Larsson reden. Lara Kulturi ist eine komplette Bank
Ja.
im Slalom. Srinka Ljutic, Thema Fehlstart. Muss man leider bei ihr so auch abstempeln. Die hatten wir ganz oben auf der Liste. Sie kommt auch von ganz oben im Slalom. Also, das hatte ich echt anders erwartet. Und nee, deswegen alles okay mit Emma. Ausfall ist natürlich immer ärgerlich, aber mei, so ist das Skifahrerleben. Jessica Hilsinger hat es endlich mal geschafft, Punkte zu holen. Das wird ihr auch wahnsinnig gut tun. Tut auch der Startnummer natürlich perspektivisch gut, dass sie da 22. wird. Mei, die große Konkurrenz braucht sie hinsichtlich Olympia nicht fürchten. Dafür ist das Team zu klein, aber sie war zweimal so knapp dran am zweiten Durchgang, hat es jetzt im Slalom dann endlich geschafft. Ganz kurz, weil wir jetzt gleich Schluss machen müssen. Wir haben ja heute noch zu tun. Wie ihr wisst, geht das bei uns dann manchmal so, gerade unter der Woche, wenn dann Biathlon wieder ansteht und so weiter. Den Alex Schmid möchte ich noch hervorheben, weil wir über die deutschen Herren gar nicht gesprochen haben. Gibt außer Alex Schmid auch, Alex sagt, nicht so viel zu berichten, aber der ist im Riesenslalom vom 24. auf den 10. Platz nach vorne gefahren. Also die halbe Liqui Moly Olympianorm. Es
Jawohl.
groovt sich ein, es groovt sich ein. Lukas hat er in der Tasche und für Alex natürlich viel wichtiger, der ja auch echt in seinem Comeback noch drinnen ist, dass er voll fit ist. Wir haben es angesprochen, Copper Mountain, wenn du körperlich nicht fit bist und er hat ja auch immer wieder mit Immunsystem zu tun und hält das Knie, habe ich die Sicherheit und wenn ich all das nicht habe, wenn ich nicht gesund bin, mich nicht gut fühle, keine Sicherheit habe, fahre ich auf so einem Schnee in so einer Höhe. nicht die zweitbeste Laufzeit im zweiten Durchgang. Und das ist ihm gelungen, von Platz 24 auf Platz 10 nach vorne. Richtig, richtig cool. Und für ihn habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und gesund bleiben, Alex, dann sehen wir dich bei Olympia. Und Olympia schreibt eigene Gesetze. Da ist dann alles möglich. So, kurz ins Programm und dann machen wir zu. Oder hast du noch was? Ah,
Ja, einen
Felix der
Felix der
Woche.
Woche müssen
Ja.
wir noch küren.
Ja.
Ich habe mir den Marco Pfiffner notiert. Der hat einen extrem wilden Sturz gehabt im Super-G. Und in dem Fall passt der Felix sehr gut, weil es ist nichts passiert. Er ist da glücklich rausgekommen. Ich habe ihn dann kurz gegoogelt. Ganz interessant, der war Halbzeit angestellt beim Liechtensteiner Olympischen Komitee. Und die Stelle haben sie ihm gestrichen in der Olympiasaison. Er muss jetzt alles komplett selber aufstellen, finanzieren, ja. Und startet da mit einer Brezen in die neue Saison. Aber es dürfte ihm gut gehen. Aber den habe ich ja natürlich schon mit höherer Startnummer. Habe ich dann auch auf Social Media gesehen, dass das geteilt wurde, natürlich, weil es echt heftig ausgeschaut hat, aber dürfte gut ausgegangen sein. Marco Pfiffner, in diesem Fall der Glückliche, der Felix der Woche von mir.
Ja, von mir gibt es einen Trost, Felix der Woche. Lauren Mazuga hat sich das Kreuzband gerissen. Saison vorbei für die noch junge Amerikanerin. Und da fällt einmal wieder auf, wie gut dieses US-Team ist. Weil Lauren Mazuga, wenn es jetzt heißt, hau schnell drei amerikanische Top-Skifahrerinnen raus, dann sagt man klar, Schifrin, Lindsey Vonn, Paula Molzan. So, aber
Ja.
wie viel da im Unterbau eigentlich noch da ist.
Hier haben es auch noch, ja.
Ja,
Genau.
hat er einen Super-G gewonnen in der letzten Saison in St. Anton und hat eine Bronzemedaille auch geholt bei der Weltmeisterschaft. Ja, und hat sich dann leider gemeldet bei Social Media, hat gesagt, ciao Kreuzband, tschüss
Allein wie
Olympia.
sie es gepostet hat, hey.
Ja.
Also, ah, sie ist schon cool. Sie ist schon sehr
Ja.
lustig. Also, das ist ja auch in dem Moment so lustig. Schaut euch das an auf Instagram, wie
Ja.
sie verkündet, dass sie ein gerissenes Kreuzband hat, ist schon, ja,
Nee,
Wahnsinn. Ja.
deswegen komm gut zurück, gute Erholung und mal, so ist halt der Sport und deswegen geht der Trost Felix der Woche an Lauren Masuga. Und schaut euch mal bei Social Media auch an, da werden junge US-Fans vorm Rennen gefragt, vorm Slalom, wer denn heute gewinnt und alle sagen, hey, Michaela Schifrin. Ja, und wer könnte noch? Ja, Lindsey Vonn. Die fährt heute nicht. Und ganz so. Okay, dann ist ihnen keiner mehr eingefallen. Also sauwitzig. Eine hat noch gesagt, Paula Molzer. Das fand ich.
Ah,
Die kennt sich wirklich
okay.
aus, aber ansonsten, mei. Sie haben so viele gute Skifahrerinnen. Lauren Masuga ist eine davon. Und ist halt bitter jetzt.
Was ich noch sagen wollte, ja, eh schon keine Zeit mehr, aber genau, es gab ja so ein, ich glaube, Lisa Hörhager hat eine Prämie gekriegt, weil sie mit der höchsten Startnummer Punkte geholt hat im Riesenslalom. Im Slalom ist sie dann wild auf die Hand gestürzt, ist aber dann kurz war der Verdacht, dass sie sich die Hand gebrochen hat, aber ist gut ausgegangen. Aber ja, das gab es dort vom Hauptsponsor vom US-Ski-Team, der hat auch Prämien ausgelobt für die Lena Dürr, die hat quasi 10.000 Dollar hat sie, glaube ich, kriegt, weil sie die meisten Punkte in den zwei Rennen geholt hat. Ja, es gab noch so ein extra Pot, ganz cool, ja. Und die Teamradios, ich werde nicht warm mit ihnen. Es geht da um Passagen, die ich nicht kenne. Vielleicht liegt es an mir, aber wenn sie dann sagen, die Banana vor den Doppeltor, und ich weiß es nicht. Ich muss es ja wissen, worum es geht, damit dieser Teamradio-Spruch Sinn macht für mich. Ich will ja wissen, worüber die reden. Können sie es vielleicht einblenden, die Passage, worum es geht? Aber nein, auch das geht irgendwie nicht, weil dann schaust du einfach nur auf Tore, die da stehen im Schnee. Ist auch irgendwie schwierig. Ich werde nicht warm damit. Und am wenigsten wäre ich warm mit dem Funkspruch, den es nach dem Stefan Brennsteiner Sieg gegeben hat. Da hieß es nämlich Win, 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 Bravo. Super. Also das ist ganz großes Team-Radio-Kino. Ich werde noch nicht so warm. Vielleicht liegt es nur an mir. Vielleicht geht es ein paar anderen auch so. Wie schaut es mit dem Programm aus, Tobias, der nächsten Tage?
Jo, es schaut so aus, dass wir in Beaver Creek sind und dass es Abfahrten gibt. Jetzt endlich Speed, also wirklich Speed-Auftakt bei den Herren. Wir haben eine Abfahrt, wir haben einen Super-G und ein Riesenslalom wird auch noch gefahren.
Die Abfahrt soll vielleicht sogar am Donnerstag schon stattfinden. Es ist ganz
Ja,
schwierig mit
es
Wetter.
ist.
Das Ziel ist raufversetzt worden. Ich hoffe nicht vorm Golden Eagle. Ich hoffe, den sehen wir dann noch, den Sprung, aber es ist zu
Es
wenig
soll
Schnee, also ja.
kurz nach dem Golden Eagle soll im
Okay.
Endeffekt das Rennen vorbei sein, habe ich jetzt gerade noch gelesen. Deswegen mit Tagen und Uhrzeiten brauchen wir uns jetzt, glaube ich, heute noch nicht festlegen. Mai verfolgt es in den Medien. Das Programm ist alles noch ein bisschen wackelig. Mit Schnee schaut es dann tatsächlich da auch nicht so üppig aus. Und deswegen, ja, brauchen wir jetzt, finde ich, heute noch nicht das Programm fix verlesen. Mai Tremblant Blanc in Kanada, den Riesenslalom der Damen. Ich glaube, das können wir dann schon eher sagen. Das ist dann am Samstag und am Sonntag. 17 Uhr am Samstag und 20 Uhr und 16 Uhr und 19 Uhr am Sonntag. Stand jetzt.
Super.
Mal schauen, wie sich da dann wiederum alles verschiebt. Da hängt natürlich auch eines mit dem anderen zusammen. Das heißt, da kann es auch hier noch zu neuen Varianten kommen. Geht immer um die Fernsehslots. Deswegen nagelt uns jetzt nicht auf den Uhrzeiten fest, aber wenn es gut läuft, sehen wir drei Rennen in Beaver Creek, zweimal Speed, einmal Riesenslalom und zwei bei den Damen, zweimal Riesenslalom in Kanada und dann schauen wir weiter.
Ich freue mich auf die Rennen und ich freue mich auf die Gondeln in Mont Tremblant. Die habe ich mal gemerkt, schauen sehr cool aus. Schaut vielleicht auch drauf. Wir freuen uns auf die Rennen und melden uns nächste Woche wieder. Dann besprechen wir nämlich diese Rennen. Bis dahin, habt eine gute Woche. Servus.